Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Heute geht es um ein Thema, das viele Menschen betrifft: die Instabilität der Schulter. Eine instabile Schulter kann Schmerzen verursachen und die Beweglichkeit erheblich einschränken. Aber was sind typische Anzeichen? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und wann ist eine Operation notwendig? Darüber spreche ich heute mit Dr. Andreas Kiekenbeck. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Chefarzt der Athos Klinik Wiesbaden. Herr Dr. Kiekenbeck, was genau bedeutet es, wenn eine Schulter instabil ist?
Also wir müssen das vielleicht von Anfang an etwas genauer erklären. Wir reden im Augenblick jetzt nicht über das Schulter-Eckgelenk, was isoliert betrachtet werden muss und auch noch ein einzelnes Thema sein kann, sondern wir betrachten eigentlich das Schultergelenk, das sogenannte glenohumerale Gelenk, also wirklich der Oberarmkopf und die Gelenkpfanne miteinander kommunizieren. Dieses Gelenk ist ein besonderes Gelenk, weil es eben im Gegensatz zu anderen Gelenken, die wir im menschlichen Körper haben, ein kraftstabilisiertes Gelenk ist und nicht ein formstabiles Gelenk ist, wie zum Beispiel Hüftgelenk, Fingergelenke, Ellbogengelenke, eigentlich alle anderen großen Gelenke. Daher müssen wir hier berücksichtigen, dass in einer Situation, wo die Gelenkpfanne nur etwa 25 bis 30% des Oberarmkopfes überdecken, funktionelle Störungen dazu führen, dass die Zentrierung des Oberarmkopfes immer wieder gestört ist. Das heißt, eigentlich kann man die Instabilität so definieren, dass man sagen muss, naja, wenn die resultierenden Kräfte, die auf den Humeruskopf wirken, nicht mehr auf das Glenoid, also die Gelenkpfanne, treffen, dann haben wir tatsächlich eine Instabilität mit Herausdrehen des Oberarmkopfes aus der Gelenkpfanne.
Und was sind mögliche Ursachen dafür?
Auch hier muss man zwei große Gruppen unterscheiden. Das eine sind natürlich die nicht traumatogenen Ursachen, die nicht traumatischen Ursachen. Da geht es zum Beispiel um eine Hypermobilität der Weichteile des Bindegewebes, aber auch um erworbene Hypermobilitäten. Das heißt, wenn man einmal eine Luxation der Schulter hatte, sodass die Gelenktasche erweitert ist oder auch die Bandführung, insbesondere im vorderen Anteil, nicht mehr optimal ist. Dazu gehören aber auch andere Sachen, die knöcherne bedingt sind. Das heißt, dass die Gelenkpfanne, dass das Glenoid dysplastisch, also nicht vollständig angelegt ist, oder auch, dass die Humeruskopfrotation im gesamten Arm betroffen ist. Natürlich kommen auch die Störungen der neuromuskulären Koordination dazu. Das betrifft tatsächlich auch unsere älteren Patienten, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, wenn dann die muskuläre Führung nicht mehr gegeben ist. Dann haben wir aber eigentlich die große Gruppe der posttraumatischen Instabilitäten, die eigentlich 90% unserer Instabilitäten betreffen. Da ist es dann, dass nach einer Luxation, die mit einer Weichteilschädigung verbunden ist, die bindegewebige Struktur nicht mehr stabil genug ist, um die Zentrierung des Oberarmkopfes zu ermöglichen.
Woran merkt man denn, dass die Schulter instabil ist? Ist das sofort dann ein Herausspringen der Schulter?
Nein, also das muss nicht gleich wieder eine komplette sogenannte Reluxation sein, sondern häufig führt es eben zu einem Instabilitätsimpingement, das heißt zu einer Schmerzsymptomatik, weil die umgebende Weichteilstruktur einfach überfordert und überlastet ist und dadurch eben eine Reizung sowohl des Schleimbeutels unter dem Schulterdach als auch wirklich der Sehnenstrukturen entstehen kann. Das Problem ist, wenn das zu lange als Instabilität bestehen bleibt, kann das natürlich Folgeschäden erzeugen. Und das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn man eine solche Problemdiagnose vor sich hat.
Das Stichwort Folgeschäden haben Sie schon genannt. Welche Risiken bestehen denn, wenn eine instabile Schulter unbehandelt bleibt?
Also über dem Ganzen schwebt immer der Begriff, dass eine Instabilität zu dieser Instabilitätsarthrose führen kann. Das heißt, dass dieses Herausrutschen aus dem Drehpunkt des Oberarmkopfes zu einer Schädigung der Knorpeloberfläche führen kann und zu degenerativen Veränderungen führen kann. Aber, Es kann natürlich eben auch zu einer Schädigung der Rotatorenmanschette, also der den Oberarmkopf umschließenden Sehnenmuskelmanschette führen, die dadurch eine chronische Überbelastung hat und teilweise rupturieren kann. Das sind eigentlich diese beiden Gruppen, die eben besonders anzusprechen sind. Natürlich sind eben auch die Knorpelschäden direkt am Gelenk oder auch an diesem Pfannenrand, die sind zu nennen, was auf Dauer größere Probleme bei den Patienten mit sich bringen kann.
Wie stellen Sie denn die Diagnose? Also, welche Untersuchungen sind notwendig?
Zunächst ist die klinische Diagnostik hier häufig schon sehr zielführend. Tatsächlich ist es so, dass man bei Bewegungstests und dann Provokationstests, wo wir versuchen, bei der klinischen Untersuchung den Oberarmkopf aus der Gelenkpfanne zu drängen, schon sehr häufig festzustellen, ob wir hier eine Instabilität vorliegen haben oder nicht. Wir reden hier wirklich über diese dynamische Untersuchung. Es schließen sich dann natürlich, wenn wir die Dimension und die Größe des Schadens beurteilen wollen, weitergehende Untersuchungen an. Hier ist die Ultraschalluntersuchung zu nennen, aber insbesondere um eine Beurteilung des Knorpels und der Zentrierung des Oberarmkopfes in der Gelenkpfanne. Hier schließt sich die kernspintomografische Untersuchung an und ist eigentlich sicherlich Mittel der Wahl. Im Einzelfall, wenn wir knöcherne Läsionen haben, müssen wir noch weitergehen und tatsächlich eine computertomografische Untersuchung machen. Hier haben wir eine etwas bessere und sichere Beurteilung der knöchernen Situation.
Wenn Sie tatsächlich eine Schulterinstabilität feststellen, welche konservativen Behandlungsmöglichkeiten gibt es, also Therapien ohne OP?
Bei den konservativen Möglichkeiten muss man natürlich schauen, dass man bei dieser dynamischen Instabilität, die vorliegt, versucht, diese muskuläre Zentrierung so optimal wie möglich zu gestalten. Und tatsächlich ist der erste Schritt, den die Physiotherapeuten in einer solchen Situation machen, ein Auftrainieren der Muskulatur, die die Scapula kontrolliert. Es ist ganz wichtig, dass man hier eine sehr gute, sichere Fixierung der Scapula hat, um danach die anderen Muskeln aufzutrainieren. Es gibt keine weitergehenden Möglichkeiten. All die Ideen, die man sagt, naja, an anderen Gelenken haben wir häufig Bandagen, die unterstützend wirken, die gibt es. Das machen wir aber gegebenenfalls eben bei unseren älteren Patienten, wenn wir eben neurologische Ursachen dieser Veränderung haben und eben ein aktives Auftrainieren einfach aufgrund des Gesamtzustandes des Patienten eingeschränkt ist.
Wann ist denn eine Operation notwendig?
Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Operation zum Beispiel bei einer sogenannten multidirektionalen Instabilität, das heißt also einer anlagebedingten chronischen Instabilität oder Hyperlaxizität des Bindegewebes, ist eine Operation schlecht zugänglich. Wo man auf jeden Fall mit den Patienten über eine Operation der Instabilität reden sollte, ist bei wiederholten Luxationen. Das hat sich eigentlich auch bei unseren jungen Patienten durchgesetzt, also bei den Patienten unter 25, dass bei der Erstluxation, wo wir davon ausgehen, dass wir schon einen Weichteilschaden haben, eine direkte Stabilisierung empfohlen wird, um bei den körperlich aktiven Patientengruppierungen eine direkt adäquate Versorgung zu erreichen. Im weiteren Verlauf muss man bei einer erneuten Luxation, einem Herausspringen der Schulter oder das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, diese chronische Instabilität mit schmerzhafter Schulterbelastung, muss man über die Operation und Stabilisierung nachdenken. Abhängig natürlich von den zusätzlichen bildgebenden Befunden ist hier eine Operation häufig erfolgreich und mit guten Ergebnissen. Eine ganz große Gruppe, das ist jetzt fast schon zu speziell, sind die Patienten, die so große knöcherne Schäden haben, dass wir wissen, also wenn über 25% zum Beispiel der Gelenkpfanne, also circa, geschädigt sind, dann wissen wir, dass die Schulter eigentlich in sich nicht mehr stabil werden kann, weil die mechanischen Stabilisatoren fehlen. Dann sollte man auf jeden Fall dann mit etwas aufwendigeren Eingriffen die Schulter stabilisieren.
Wenn Sie operieren, wie läuft eine OP denn ab?
Also die Bandbreite ist groß. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, wenn wir knöcherne Defekte haben, ist das natürlich ein anderer Eingriff, als wenn wir eben die Weichteile rekonstruieren, was der überwiegende Anteil unseres Patientengutes darstellt. Wenn Patienten eine Gelenkkapselerweiterung oder eine Labrumverletzung haben, ist das ja eigentlich eine Weichteil- und Bandverletzung. Das kann man relativ gut mit arthroskopischen Techniken angehen. Das heißt, sind inzwischen tatsächlich häufig auch nur ambulante Operationen. Der Patient ist in Vollnarkose und wir können über unsere minimalinvasiven Techniken dafür sorgen, dass die Anatomie wiederhergestellt wird und teilweise auch diese erweiterte Luxationstasche verkleinert wird und damit eine Stabilisierung der Weichteilgewebe erreicht wird, damit dann nach einer Ausheilung und einer adäquaten Trainingssituation und Rehabilitationsphase für die muskuläre Situation wieder die Belastbarkeit erreicht wird. Bei den knöchernen Situationen ist es anders, speziell, da hat man auch häufiger dann eine Limitierung der gesamten Belastbarkeit im weiteren Verlauf.
Wie lange dauert denn nach den verschiedenen OPs die Heilung, beziehungsweise damit auch die Nachsorge nach so einer OP?
Also das ist gar nicht so ganz unterschiedlich zu anderen Schulterproblemen, wenn zum Beispiel eine Sehne reißt. Leider ist es eben so, dass das abhängig ist von der Geschwindigkeit der Heilung der Weichteile. Und das ist, wenn man eben solch eine knorpelige Gelenklippe oder auch die Gelenkkapsel vernäht, häufig so, dass man nach 6 Wochen eine gewisse Grundstabilität hat, aber erst nach 3 Monaten eigentlich dann wieder das Training beginnt, die gesamte Beweglichkeit oder die gesamtmögliche Beweglichkeit zu erreichen und auch wieder eine Kraftkoordination, zum Beispiel sportartspezifisch anzufangen.
Welche Sportarten sind denn nach einer Schulter-OP möglich? Gibt es da Einschränkungen?
Naja, eigentlich ist natürlich unser Ziel, dass die Patienten ihren Sport wieder aufnehmen können. Und das erreichen wir auch in vielen Fällen. Man muss eben sehen, wenn es keine knöchernen Verletzungen gibt, dann ist unser Anspruch, dass durch unsere operativen Techniken ein Sportler wieder zu seinem Sportniveau kommt. Da geht es auch teilweise darum, wie lange fällt er aus? Wir wissen, dass eben bei Überkopfsportarten, das sind Handballer zu nennen, die wiederholt in solche Verletzungsmechanismen kommen, aber auch Überkopfsportler wie Speerwerfer, auch Diskuswerfer in der Leichtathletik haben immer wieder Instabilitätsprobleme. Und das ist häufig so, dass erst ab dem 10., 11. Monat nach der Operation ein wettkampforientierter Sport wieder aufgenommen werden kann.
Was können Betroffene denn vorbeugend tun, damit die Schulter stabil bleibt?
Wie wir vorhin schon einmal angesprochen haben, eigentlich in der Nachbehandlung der Operation, kommt es auf eine Kombination aus passiven Stabilisatoren an? Da reden wir über die knöcherne Situation, die Sehnen und die extrinsischen Muskeln. Da reden wir auch über die großen Rückenmuskeln, die großen Brustmuskeln, die eben die Schulter stabilisieren. Die passiven können wir durch die Operation positiv beeinflussen und danach eben auch auftrainieren. Wenn die Muskulatur im weiteren Verlauf, also tatsächlich diese Koordinationsschulung der Rotatorenmanschette und der großen, die Schultergruppe umschlingenden Muskel verbessert werden, konsequent trainiert werden, dann ist das natürlich die entscheidende Möglichkeit für den Patienten, weitere Probleme zu vermeiden. Das ist aber auch eine Voraussetzung, um die eigene Belastbarkeit und sportliche Belastbarkeit wieder zu erreichen. Wenn das alles gemacht wird, sollten die Patienten eine geringe Problemrate haben. Also eigentlich ist es ja immer wieder die Reluxation, die dennoch häufig bei 20% anzusiedeln ist. Zwischen 15 und 25% Reluxation haben wir gerade bei unseren Sportlern bei diesen speziellen Verletzungen im vorderen Kapselbereich. Über alles ist es eben noch schwieriger. Bei unseren älteren Patienten, wo die Instabilität dann auch noch bedingt wird durch Schädigung der Rotatorenmanschette, die nicht wieder rekonstruiert werden, haben wir häufig natürlich geringere Möglichkeiten. Da habe ich ja eben vorhin schon einmal angesprochen, da kann man vielleicht mal etwas mit einer Bandage machen.
Vielen Dank, Herr Dr. Kiekenbeck, für die Erklärungen.
Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.